Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Wenn du die Bibel reinschaust, dann wirst du merken, dass Gott sehr klare Vorstellungen vom Leben hat. Die Bibel sagt, dass Gott unser Leben gewollt hat, dass er uns geschaffen hat, und er hat gleichzeitig sehr klare Vorstellungen, wie das Leben aussieht. Wenn du die Bibel aufschlägst, liest du viele Anweisungen, Anweisungen, wie wir leben sollen, damit unser Leben ein Segen ist. Für dich und auch für andere. Also wie wir reden sollen, worauf wir verzichten sollen, was uns wichtig sein soll und. Und da kommt das Wort Gehorsam ins Spiel. Gott erwartet, dass wir seine Ansichten teilen. Ist erstmal egal, wie du das findest, Gott erwartet das. Wenn wir in die Bibel reingucken, hat seine Gründe, auch gute Gründe dafür. Gott erwartet, dass wir das lieben, was er liebt. Gott erwartet, dass wir das hassen, was er hasst. Gott erwartet, dass wir das tun, was er sagt, dass wir das vermeiden, was aus seiner Sicht nicht gut ist. Das hat einen Grund. Da will ich gar nicht viel drüber reden, aber bloß, dass ich es gesagt habe, das liegt daran, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Also Gott hat uns geschaffen, wie er ist. Eben, wenn das heißt, Gott hat dich in seinem Ebenbild geschaffen, dann muss man in den Spiegel gucken und denken, hat Gott genau so eine Nase? Oder halt so eine Nase? Nee, sicherlich nicht. Es geht nicht ums Äußere, es geht um sein Wesen, seinen Charakter, wie er ist. Und Gott hat dich so geschaffen, dass du seinen Charakter trägst. Das heißt, du erfüllst dann den, oder du triffst dann den Sinn deines Lebens, wenn du das tust, wie Gott ist, wie er tickt. Und dafür gibt es noch dieses, in der Bibel das Wort Gehorsam. Gehorsam auch, dass wir dorthin gehen, wo Gott will, dass wir hingehen, dass wir dann gehen, wenn er sagt, geh. Vor einiger Zeit bekam ich einen Brief von Freunden. Sie hatten letztes Jahr im Frühjahr deutlich den Eindruck, dass Jesus zu ihnen sagt, geht, nämlich geht in eine Schülerarbeit und erzählt von Gott. Und das halt hauptberuflich. Was haben sie gemacht? Hab sehr gestaunt, als ich den Brief gelesen habe. Die Frau hat ihren Job an den Nagel gehängt, der Mann hat seine Firma verkauft und dann haben sie mit dieser Jugendarbeit angefangen. Das erzähle ich nicht, weil ich denke, jeder von euch müsste das jetzt machen, einen Job aufgeben, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber da dachte ich, hey, ist Gehorsam. Das Wort Gehorsam ist ja an sich jedenfalls oftmals negativ belegt. Wir verbinden nicht unbedingt gute Gefühle mit Gehorsam. Wir verbinden meistens damit das Gefühl, wir müssen uns verbiegen. Ich habe meinen Traum, ich habe meine Vorstellung. Jetzt kommt jemand rein und fordert von mir Gehorsam und ich muss mich irgendwie dort reinzwängen. Mein Sohn, der liebt zurzeit Eishockey, war ja Olympia, ne? Die deutschen Eishockeyspieler, der Wahnsinn. Letzte Woche Sonntagmorgen ist, glaube ich, 7 oder so aufgewacht, war gerade das Eishockey-Finale. Dachte ich, okay, jetzt gucken wir Eishockey-Finale. Seitdem ist er in meinem Arbeitszimmer, habe ich so einen Teppich, steht er auf seinen kleinen Schlittschuhen, ist 3 Jahre alt. Heute habe ich ihm noch einen Eishockeyschläger gebastelt und spielt er in meinem Arbeitszimmer Eishockey, ne? Und da war er natürlich heute Vormittag absolut davon überzeugt, dass heute Vormittag Eishockey gespielt wird. War aber keine Zeit. Nachmittag war er auch absolut überzeugt, dass das wird. Und es war ein Gezeter. Und ich wollte eigentlich nur, dass er gehorsam ist. Und erstmal, das macht mit uns, was dran ist. Ach, ging gar nicht. Also vorhin, 5:30 haben wir es dann noch geschafft. Haben wir Eishockey gespielt in meinem Zimmer. Aber das ist so, ne? Da hat so ein Papa so eine verrückte Vorstellung, dass wir jetzt in den Zoo gehen, weil es auch mal gut ist für ein Kind, dass man in die frische Luft geht, ne? Hat was für sich, weil ich als Papa weiß, wenn die Kinder frische Luft kriegen, diese Kinder, dann drehen die durch irgendwann. Und für meinen kleinen Sohn ist das absoluter Horror, dass ich so eine Vorstellung habe, danach herkomme und sage, bitte sei mir gehorsam. Nee, ich bitte ihn nicht, gehorsam zu sein, ich befehle das. Klappt nicht immer. Aber dieses Gefühl kriegt man ja irgendwie dann später nicht mehr los. Ich hoffe, mein Sohn verbindet irgendwas was Schönes mit Gehorsam. Aber so Zähne zusammenbeißen, musste halt irgendwie durch. Mit Gehorsam verbindet sich auch manchmal das Gefühl, zu kurz zu kommen. Weil ich weiß ja genau, was gut für mich ist. Ne? Eishockey spielen am Vormittag mit den Schlittschuhen an den Füßen im Arbeitszimmer meines Papas. Und dann komme ich zu kurz. Die Angst, meinen eigenen Traum aufzugeben. Die Furcht, ausgenutzt zu werden. Ich höre ab und zu gerne beim Autofahren Bibel, also so Hörbibel. Vor einiger Zeit lief da die Weihnachtsgeschichte und ich weiß noch genau, wo es passiert ist. Auf der Maxim-Gorki-Straße in Dresden, kurz nach dem Blitzer, das ist so in 30-Zone, ne? Blitzer. Und kurz danach, da traf es mich. Also nicht der Blitzer, den habe ich gut überstanden. Aber es traf mich in Staunen über den Gehorsam von Maria und Josef. Also die Eltern von Jesus. Die Berichte über das Weihnachten, also die Berichte über die Geburt von Jesus und der Bericht über dieses kindliche Gehorchen, was Maria und Josef gelebt haben. Das hat mich bewegt, das hat mich beeindruckt. Ich hoffe, das belehrt mich immer wieder neu. Und da will ich gern mit euch heute ein bisschen drüber nachdenken, will ich euch mit reinnehmen. Weil ich glaube, dass wir von Maria und Josef etwas lernen können, auch wenn gerade nicht Weihnachten ist. Wer hat schon sein Weihnachtszeug komplett, oder andersrum, wer hat noch Weihnachtszeug stehen? Keiner mehr. Ja? Wir haben es vor 4 Tagen weggeräumt. Aber ein bisschen was steht noch. Aber ein Erzgebirge ist wahrscheinlich strikt, ne? 2. Februar ist Schluss, oder? Ich habe noch einen halben Stollen. Also ich darf noch über Maria und Josef reden. Die Bibel erzählt, dass der Engel Gabriel ja zu Maria kommt. Mitten in den Alltag reinplatzt und sagt sowas wie, gegrüßt seist du mir, du begnadet, der Herr ist mit dir. Die Maria erschrickt, der Engel erklärt, warum er sie besucht, sagt, du wirst schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Und er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Und er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Die einzige Frage, die Maria auf so eine Ansage hat, war, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin doch nur Jungfrau. Der Engel erklärt dir kurz die Geschäftsbedingungen. Er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und darauf antwortet Maria lediglich, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Also es könnten einem an so einer Stelle auch noch ein paar andere Fragen einfallen, oder? Also zum Beispiel die Frage, wie soll ich als Jungfrau schwanger werden? Nur nebenbei bemerkt, lange Zeit war das ja so ein Argument, wo man sagt, die Christen, die haben wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Die glauben wirklich, dass eine Jungfrau ein Kind kriegen kann. Die sind, also, seitdem künstliche Befruchtung möglich ist, höre ich dieses Argument nicht mehr. Du kannst heute eine Jungfrau schwängern, also eine Frau, ohne dass sie Sex hat, kann sie ein Kind kriegen. Ist alles möglich. Und was uns Menschen schon möglich ist, also wenn es einen Gott gibt, dann muss es ihm möglich sein. Aber nur nebenbei bemerkt. Es fallen einem schon noch ein paar mehr Fragen ein. Ne? Zum Beispiel, was sollen die Leute von mir denken? Wie soll Josef diese Geschichte jemals glauben? Die waren ja rechtsgültig verheiratet. In manchen Bibeln steht verlobt. Da darfst du nicht denken, dass das wie heute verlobt ist, dass man sagt, ich will dich heiraten. Und manche sind 10 Jahre verlobt oder so. Ne? Darum geht es nicht. Verlobt damals war rechtsgültig verheiratet. Du hast bloß noch nie zusammen gewohnt. Du konntest eine Verlobung nur noch auflösen, indem du gestorben bist oder dich wirklich hast scheiden lassen. Also es war schon ordentlich. Aber Maria stellte keine weiteren Fragen. Die sagte nur 2 Dinge. Erstens, ich bin die Dienerin des Herrn. Das heißt, Gott, du darfst über mich verfügen. Und das Zweite ist, ich will halt Gott dienen. Kindliche Gehorsam. Josef, der hatte so seine Schwierigkeiten mit dem, was Maria ihm da aufgetischt hat. Und eines Nachts kam dann der Engel zu ihm. Der sagte, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Ich lese euch die Passagen, auch wenn ihr sie in- und auswendig kennt, nochmal vor, weil ich glaube, der Gehorsam ist wichtig dort drin. Was macht der Josef? Der sagt kein Wort, kann man sagen, typisch Mann, ne? Reden eh nicht viel. Aber der stimmt mit den Füßen ab. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zu sich. Er hatte aber keinen ehelichen Verkehr, also keinen Sex mit ihr, bis sie ihren Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Der Josef stellt noch nicht mal eine Frage. Sofort nach dem Aufwachen ging er es an. Gott hat es gesagt, Josef hat es getan, Punkt. Verstanden wird es nicht haben, warum auch. Aber das mutet uns Gott manchmal zu, dass wir den Willen Gottes nicht verstehen und ihn trotzdem leben. Nirgends in der Bibel hat dir Gott versprochen, dass du ihn verstehen sollst und kannst. Aber er hat dir versprochen, dass du ihm vertrauen kannst. Gott hat dir nie versprochen, dass du ihn verstehen wirst. Ganz und gar. aber hat er versprochen, dass du ihm vertrauen kannst. Genau zum Geburtstermin mussten Maria und Josef zum Einwohnermeldeamt nach Bethlehem. Irrsinnige Anordnung des Kaisers. Beschwerlicher Weg, kein Platz mehr für sie, da sie nicht die Einzigen waren, die sich dort melden mussten. Jesus kommt in einem Stall zur Welt, und da könnte man dann auch denken. Also, wenn Gott seinen Sohn schon einem Ehepaar anvertraut, dann soll er doch wenigstens für gute Umstände sorgen, oder? Wenn Gott schon seinen Sohn jemanden anvertraut, dann muss doch wenigstens alles stehen, das Babybettchen an der richtigen Stelle, das Zimmer nochmal schön tapeziert und das Babyspielzeugen von DM war noch die besten Schnuller irgendwie da drin. Nee, eben nicht. Denkst du, dem Willen Gottes gehorsam sein heißt nicht, dass Gott dich in eine sonnige Sphäre lachender Leidlosigkeit bringt. Gehorsam sein Gott heißt nicht, dass es wie ein Schalter ist. Ich bin gehorsam und Gott überhäuft mich mit Wohlstand. Das verspricht dir Gott auch wieder nicht. Den Willen Gottes tun bringt dich nicht automatisch in eine sonnige Sphäre lachender Leidlosigkeit. Hör dir das an. Nachdem die Sterndeute wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum der Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir sage, dass du wiederkommen kannst. Herodes wird nämlich das Kind suchen, weil er es umbringen will. Da stand Josef auf, mitten in der Nacht, da hat er nicht mal mehr bis zum Morgen gewartet, ne? Nahm das Kind und seine Mutter und floh mit ihnen nach Ägypten. Dort lebten sie bis zum Tod von Herodes. Es geht also nicht nach Hause nach der Volkszählung. Und Jesus hat ihm das, also Gott hat ihm das auch nicht angekündigt vorher, dass er gesagt hat, also wenn ihr dann in Bethlehem seid, passt auf, wenn er jetzt aus Nazareth weggeht, du musst alles so machen, du wirst erstmal eine Weile nicht zurückkommen. Also schließ jeden Auftrag ab, da war ja Zimmermann, ne? Hat ihm Gott nicht verraten. Das ging nach Bethlehem und dort in dem Moment sagte ihn, übrigens, wir gehen nicht nach Hause, geht nach Ägypten. Nicht zurück ins Geschäft, was er am Laufen hatte, nicht zurück zu seinen Eltern. Und er hat sicherlich für seine Eltern mit gesorgt, das war damals so gang und gäbe. Die hatten ja auch kein Handy, das sie anrufen konnten und sagen, es tut uns leid, wir brauchen ein bisschen länger, wir müssen noch mal kurz nach Ägypten. Die bisherige Existenz aufgegeben. Neue Heimat finden, dort, wo dich keiner kennt, eine neue Existenz aufbauen, dort, wo du nichts hast. Und Gott macht keine Zeitangabe. Gott sagt nicht, also das dauert jetzt mal 5 Wochen oder wie auch immer. Es hat 4 Jahre gedauert. Gott hat es nicht gesagt. Gott muss dir nicht alles sagen, was er von dir erwartet. Gott hat es nicht gesagt. Und sicherlich haben die das auch gefragt. Die waren ja Menschen wie wir. Die Maria wird auch Josef angeguckt haben und dachten, Ägypten? Kenne ich keine Sau dort unten. Und wie lange? Josef wird auch bloß gesagt haben. Er hat nie mehr gesagt. Gott beantwortet nicht alle unsere Fragen. Wir dürfen Gott fragen. Als ich aufgewachsen bin, wurde mir manchmal gesagt, du darfst Gott nicht nach dem Warum fragen, kriegst du eh keine Antwort. Finde ich heute einen blöden Satz. Wir dürfen Gott nach dem Warum fragen. Wir dürfen. Und er gibt auch immer wieder Antwort darauf. Nicht immer, aber er gibt Antworten. Findest du auch in der Bibel. Die Jünger von Jesus konnten den Dämon nicht austreiben. Kommt Jesus wieder und sagt ein paar Sätze, die nicht so ganz nett sind, hat er zu denen gesagt, wie ungläubig seid ihr denn, wie lange muss ich euch noch ertragen und so weiter und so fort. Und dann sind die Jünger aber zu ihm gekommen und gesagt, warum? Warum konnten wir es nicht? Wir dürfen fragen bei Gott, aber Gott beantwortet nicht alle unsere Fragen und trotzdem rechnet er mit deinem Gehorsam. Auch wenn du die Frage nicht beantwortet hast von Gott, Gott rechnet mit deinem Gehorsam. Er verlangt ihn. Ein lieber Freund hat mir erzählt, dass er plant, ein Haus zu bauen. Irgendwie kamen wir dann im Gespräch auf die Frage, ja, und was wird, wenn Gott euch mal an einen anderen Ort zieht, an einen anderen Ort führt, woanders hinführt? Seine Antwort, die hat mich ein bisschen überrascht, weil er hat gesagt, dann verkaufen wir halt das Haus. Ich komme aus Sosa, Erzgebirge. Wir sind über die Grenzen unseres Ortes darüber hinaus bekannt, dass wir sind zamnammerisch. Also das ist bloß so eine fromme Ummantelung von geizig. Und ich komme aus dieser Tradition heraus und sage, also was du hast, das hältst du fest. Das gibst du auch nicht mehr her. Und es hat mich so bewegt, als der mir gesagt hat, verkaufen wir es halt. Warum denn nicht? Wenn Jesus sagt, geht, zieht halt jemand anderes ins Haus ein. Und ich habe das erlebt, ein Pfarrer, ein Geithain, kannst du besuchen, Markus heißt er. Der hat Theologie studiert und hat dann in der Landeskirche keine Anstellung als Pfarrer gekriegt. ist erstmal in die Schule gegangen, war dort Direktor. Dann haben die sich ein Haus gebaut, ausgebaut. Wunderschön. Und ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, wie es war, ob sie schon eingezogen waren oder wie auch immer. Sie haben maximal ein halbes Jahr drin gelebt, wenn überhaupt. Ruft das Landeskirchenamt an und sagt, wir haben eine Pfarrstelle für dich. Der hatte sich gerade ein Haus gebaut, der hat noch gar nicht wirklich drin gelebt. Was macht er? Sagt Jesus, ich gehe deinem Ruf nach, ich gehe in eine Gemeinde, ist in ein verlottertes, verhunztes Pfarrhaus gezogen, nachdem er sich ein wunderschönes Haus gebaut hat. Das hat mich umgehauen, als ich das gelebt habe. Aber die haben Segen erlebt, den sie in einem Haus sicherlich nicht erlebt hätten. Kindlicher Gehorsam. Nach 4 Jahren ging es für Josef und Maria wieder zurück. Ich lese auch das vor. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. In den bisherigen Anweisungen, wenn du das lebst, findest du nicht ein Wort über Gefühle. Tut mir leid für die Frauen unter uns, die ja doch vielleicht ein bisschen gefühlvoller sind als manche Männer, aber bis dahin wird nichts über Gefühle gesagt. Vielleicht liegt es daran halt, dass der Josef ein Mann war, kann sein, aber vielleicht liegt es auch daran, dass unsere Gefühle nicht das Entscheidende sind. Gefühle sind nicht schlecht. Gefühle hat Gott geschenkt. Ich liebe Gefühle und ich liebe auch Gefühle im Glauben. Ich liebe mich zu freuen an Jesus. Manchmal in irrsinnigsten Situationen, wenn ich eine Freude bekomme, wow, Jesus, ich liebe Gefühle. Aber Gefühle sind nicht das Entscheidende. Ich kann mir gut vorstellen, dass Maria Heimweh hatte in den 4 Jahren. Die war 15 Jahre, geht man davon aus. Da musste erstmal als 15-Jährige ein Kind kriegen in einem Ort, den dich keiner kennt, in einem Stall. Und dann gehst du noch im Wochenbett, wo du eigentlich liegen solltest. Ne? Keine Ahnung, wie, Wochenbett, 4 Wochen liegen oder wie lang? Keine Ahnung, ist schon lange her. Nicht bei mir, bei meiner Frau. Gehst du nach Ägypten, wo du keinen kennst? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich hilflos gefühlt hat. Und dann ist noch nicht mal die Mutter bei ihr, die ihr ein paar Tipps geben kann. Jede Frau, die ein Kind kriegt, freut sich jedenfalls, wenn die Beziehung zur Mutter okay ist, wenn die Mutter dabei ist und ein bisschen hilft. Und ich kann mir vorstellen, dass die Maria so manches Mal mit ihren Nerven zu Fuß war. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Josef sich ein Geschäft in Ägypten wieder aufgebaut hat. Gruß. Kommt doch mit der Zange, wenn wir am Zeug flicken hier. Ist das wieder mit dem Gehorsam, ne? Kommt wieder so ein Papa und grätscht dazwischen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Josef sich ein Business aufgebaut hatte als Zimmermann in Ägypten. Brauchst du eine Weile, bis du Kunden kriegst. Und jetzt sagt Gott wieder, Schluss, geht wieder heim. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Maria und Josef sich entwurzelt gefühlt haben. Sie haben ihren Freundeskreis zurückgelassen, als sie nach Ägypten sind. Und jetzt werden sie sich in 4 Jahren einen neuen Freundeskreis aufgebaut haben und es geht wieder weg. Wisst ihr, wir wissen nicht, ob die Gefühle mit ihnen Achterbahn gefahren sind. Ist aber auch nicht das Entscheidende, was du wissen musst über Josef und Maria. Wir wissen, dass sie gehorsam waren. Schau auf Gottes Wort hin, nicht zu handeln. Und egal, was du in der Bibel liest, auf Gottes Wort hin nicht zu handeln, ist Sünde. Und Sünde meint Zielverfehlung. Das meine ich jetzt nicht moralisch, dass ich sage, kriegst du einen Tritt in den Arsch, wenn das nochmal passiert. So meine ich das nicht. Sünde meint Zielverfehlung. Das hat erstmal nichts mit Moral zu tun. Das geht am Ziel vorbei. Ich hatte anfangs gesagt, Gott hat dich zu seinem Ebenbild geschaffen. Er hat dich so angelegt, dass du seinen Charakter trägst, sein Wesen. Und du verfehlst dein Ziel, wenn wir auf eine andere Weise leben, als wir es in Gottes Wort finden. Okay, auf Gottes Befehl hin nicht zu handeln, auf sein Wort hin nicht zu handeln, das ist Sünde. Aber, hör gut zu, auf dem Wort von Gott hin, egal ob du es liest oder wie auch immer, mit schlechten Gefühlen zu kämpfen haben, das ist nicht Sünde. Gefühle sind keine Sünde, egal ob sie positiv oder negativ sind. Die Frage ist nur, lässt du dich von deinen Gefühlen leiten oder von Gottes Willen? Jemand hat mal gesagt, Gefühle sind ein guter Tachometer, aber ein schlechter Steuermann. Gefühle sind ein guter Tachometer, kannst du manches ablesen, aber sie sind ein schlechter Steuermann. Die Bibel erzählt uns bisher nichts von Marias und Josefs Gefühlen, nur von ihm Gehorsam. Aber jetzt kommt dann doch an der Stelle was mit Gefühle, wo wir einen ganz kurzen Blick mal in Josefs Gefühlswelt reinkriegen. Und zwar steht in der Bibel, als Josef aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegend von Galiläa. Dieser Archelaus, das war ein räudiger Hund, der war grausam ohne Ende. Der wurde dann von den Römern sogar, weil er so grausam ist, verbannt. Wohin wurde er verbannt? Zu Asterix und Obelix, nach Gallien. Aber es ist interessant, der Josef sieht das und sagt, er hat Angst. Gefühle sind ein guter Tachometer, aber ein schlechter Steuermann. Dass uns die Angst manchmal packt, das passiert. Du bist kein schlechter Christ, wenn dich Angst packt. Angst kommt an unser Leben ran, passiert. Aber dass wir dann kopflos und panisch wegrennen, das ist nicht vorgesehen. Gott rechnet mit unserem Gehorsam. Gott ist der Steuermann. Er rechnet mit unserem Gehorsam. Maria und Josef sind wieder gehorsam. Und das bewegt mich, das beeindruckt mich. Und ich will, dass mir das eine Lehre ist, was ich dort lese. Jetzt sagst du vielleicht, naja, das ist ja schön für Maria und Josef. Aber ich hatte noch nie eine Engelserscheinung. Weder in meiner Küche, noch in meiner Kirche. Auch nicht im Traum oder wo auch immer. Und wenn ein Engel käme, dann wäre ich auch gehorsam. Wer von euch hat schon mal eine Engelserscheinung und sagt, käme dem Namen irgend so? Okay, von vorne gesehen erstmal keiner. Nicht schlimm. Pass auf. Du hast etwas viel Direkteres, als Maria und Josef hatten. Vorausgesetzt, du bist Christ. Wenn du Jesus Nachfolger bist, hast du etwas viel Direkteres, als Maria und Josef hatten. Viel direkter, als es jede Engelserscheinung je sein kann. Du hast den Heiligen Geist, den Gott dir geschenkt hat. Und der Heilige Geist, der kommt nicht nur ab und zu und sagt dir was, sondern der Heilige Geist, der wohnt in dir. Und der Heilige Geist ist immer da, um dir Gottes Willen auszulegen und hineinzusprechen in dein Leben. Und erklärt dir Gottes Wort, wenn du es liest. Und erklärt dir dein Leben mitten im Alltag, ob du an der Drehbank stehst oder ob du im Büro sitzt oder ob du am Herd stehst oder in der Schule sitzt. Der Heilige Geist ist da und erklärt dir das Leben. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, das stimmt, der Heilige Geist erklärt mir Gottes Willen, schön und gut, dass Maria und Josef so gehorsam waren, aber mir fällt das nicht leicht. Jedenfalls nicht in dem oder in dem Thema. Ich weiß nicht, wo die Dinge sind, wo du sagst, da kriege ich es nicht hin, mit Jesus zu leben. Ich bin mit jemandem im Kontakt seit vielen Jahren Christ und lebe mit Jesus in einer Selbstverständlichkeit, wenn ich das mitkriege, wo ich immer denke, ist schön. Eine Art Kindlichkeit, ne? So, wenn du nicht wärst wie die Kinder, meine ich nicht kindisch oder so, ne? Aber in einem kindlichen Vertrauen. Es gibt aber einen Punkt in ihrem Leben, ein Thema, da sagt sie, das kann ich Gott nicht hingeben. Ich würde es gerne. Ich würde es gerne. Geht es um das Thema Sexualität. Und es gibt Gründe, warum sie das nicht kann, von sich heraus. Weil Verletzungen da sind und so weiter. Und sie steht da und sagt, Gott muss das alles erst heil machen, dann werde ich ihm gehorsam sein. Und ich tue mich schwer, über sowas will ich gar nicht richten. Aber ich denke dann, Gott wünscht sich, dass du gehorsam bist, dann wird er dich heil machen. Weißt du, wir wollen manchmal alle Absicherungen, bevor wir gehorsam sind. Gott will, dass du gehorsam bist und dann wirst du merken, dass er dich absichert. Wir wollen, dass das alles heil ist, bevor wir Gott unsere ganze Hingabe geben. Gott will unsere ganze Hingabe und wir werden sein Heil erfahren, zu seinem Zeitpunkt. Und es ist nicht leicht. Und es ist für mich auch nicht leicht, das mitzuerleben, weil dein Leben kaputt geht scheinbar und eine Beziehung zu Gott darunter leidet. Und deswegen stehe ich heute nicht hier als ein Einpeitscher und sage, Gehorsam, das muss mal wieder gesagt werden, darum geht es mir gar nicht. Aber vielleicht geht es dir ja so, dass du da stehst und sagst, ich kann Lobpreis machen und Jesus singen und ich kann beten und Bibel lesen, aber an dem Punkt kann ich Jesus nicht wirklich mich hingeben voll. Sei es beim Geld, sei es beim Sorgen machen, sei es beim, keine Ahnung, wo auch immer, wo Gott Gehorsam erwartet. Damit sind wir nämlich bei der eigentlichen Frage, warum war Maria und Josef gehorsam? Ist ja manchmal blöd, wenn man sieht, was bei anderen gut läuft und da hast du selber ein schlechtes Gewissen und denkst, ich kann es halt nicht, ich bin Christ zweiter Klasse. Und die Frage ist wieder, warum? Wir dürfen warum fragen. Warum war Maria und Josef gehorsam? Maria hat ja nicht gesagt, Mensch, Gott, such dir jemand anders. Die Frage, warum hat der Josef nicht einfach zu Gott gesagt, also Gott, so geht's nicht, ich habe dem Elimelech versprochen, dass ich ihm einen Dachstuhl drauf mache. Ich kann doch das Haus nicht einfach offen stehen lassen, ich kann jetzt nicht nach Ägypten, ich muss zurück, der Dachstuhl muss drauf. Hat er auch nicht gesagt. Und hat auch nicht gesagt, Gott, ich kann schon den Jesus irgendwo verstecken, ich zimmer dem eine kleine Kiste und verstecken den schon irgendwo. Mit Mose im Schilfmeer ging es doch auch gut. Nee. Warum waren Maria und Josef gehorsam? Ich behaupte aus einem Grund. Sie wussten, dass Gott jeden Gehorsam wert ist. Sie wussten, dass Gott jeden Gehorsam wert ist. Um das deutlich zu machen, hole ich mal ein bisschen aus. Hör dir mal diesen Satz von Jesus an. Jesus hat mal gesagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt. Als Kreuz auf sich nehmen meint, wer nicht alles das in Kauf nimmt, was es braucht, um Jesus nachzufolgen. Und mir auf meinem Weg folgt, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wir reden viel von Wertschätzung in unseren Gemeinden und Kirchen und ich liebe das, über Wertschätzung zu reden. Aber in der Bibel findest du nicht nur Gottes Wertschätzung, in der Bibel findest du auch, Jesus sagt dir, was du nicht wert bist. Und Jesus sagt dir, du bist es nicht wert, zu ihm zu gehören, wenn du nicht zu 100% dein Leben ihm hingibst, wenn du ihm nicht nachfolgst mit allem, was du bist und dein Leben ihm zu 100% unterordnest, sagt, bist du es nicht wert, zu mir zu gehören. Andersherum heißt es, du bist es wert, zu ihm zu gehören, wenn du nach seinem Willen lebst. Dann sind wir wieder beim Gehorsam. Wenn du dorthin gehst, wo er dich hinschickt. Wenn du das lebst in deinem Alltag, was du morgen in deiner stillen Zeit in der Bibel gelesen hast. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Anders formuliert heißt das aber auch, und deswegen rede ich davon, Jesus ist es wert, dass wir ihm gehorsam sind. Jesus ist es wert, dass wir uns ihm unterordnen. Jesus ist es wert. Und das ist dann die Frage, gibt es einen Punkt oder was sind die Punkte in deinem Leben, wo es dir schwerfällt, Jesus gehorsam zu sein, dich ihm unterzuordnen? Wenn es so einen Punkt gibt, dann gehe ich davon aus, weil niemand von uns ist fertig, ne? Niemand ist, auch ich kenne diese Punkte. Und wenn es so einen Punkt gibt, dann hat das immer den gleichen Grund. Du hast noch nicht erkannt, dass Jesus es auch in diesem Punkt wert ist, dass du dich ihm unterordnest. Du hast noch nicht erkannt, dass Jesus es in diesem Punkt auch wert ist, dich ihm unterzuordnen. Dein Wille ist dir noch wertvoller als Gott. Wenn es dir an einem Punkt deines Lebens schwerfällt, dich Jesus unterzuordnen, wenn es dir an einem Punkt deines Lebens schwerfällt, Gott gehorsam zu sein, dann ist nicht der erste Schritt, dass du dir sagst, so, Arschbacken zusammenkneifen, jetzt geht's durch, jetzt zwinge ich mich dazu. Weißt du, was da rauskommt? Da kommt immer nur Frust raus. Das schaffst du eine Weile, dann irgendwann wird es Frust, dann wird es Gesetzlichkeit, dann vermiesst du vielleicht noch anderen Christen die Laune mit deiner Gesetzlichkeit. Das ist es nicht. Das erste ist, stell Jesus eine Frage. Warum? Jesus, woran liegt es, dass du mir an diesem Punkt nicht wertvoller bist als mein eigener Wille? Dazu musst du erstmal dich vor Jesus hinstellen und hinsetzen und sagen, Jesus, du siehst, der kennt dein Herz, sagen, Jesus, mein Wille ist mir an diesem Punkt wichtiger als du. Und das hält Jesus aus. Wenn du das zu Jesus sagst, wird er aus allen Wolken sagen, was? Wie kannst du? Das wird ja nicht passieren, weil er kennt dein Herz. Der wird nicht sagen, oh, hab ich gar nicht gesehen. Aber das geht, sich vor Jesus hinstellen, Jesus, mein eigener Wille ist mir in dieser Sache wichtiger als dein Wille. Und dann die Frage zu stellen, Jesus, warum ist das so? Was ist die Wurzel in meinem Herzen, dass das so ist? Jesus, was habe ich an dir noch nicht erkannt, dass mein eigener Wille mir wertvoller ist als deiner? Was habe ich an dir noch nie erkannt? Warum war Maria gehorsam? Ich glaube, der Engel verrät es uns. Der Engel sagt zu Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Sie hat Gnade gefunden. In der Regel ist es ja so, Gnade findet nur der, der Gnade sucht. Maria hat Gott gesucht, das heißt, sich nach Gott ausgestreckt und sie wollte Gott mit ihrem Leben gefallen, Gott kennen. Und der Engel stellt ihr jetzt in der Anrede gleich das Zeugnis aus und sagt, Gott kennt dich. Du hast gefunden, was du gesucht hast. Gnade bei Gott. Dein Leben gefällt Gott. Das heißt nicht, dass Maria fehlerfrei war. Wenn es darum geht, ob dein Leben Gott gefällt oder nicht, geht es nicht darum, ob du fehlerfrei bist. Weil Gott sagt, das, was ihm gefällt, ist Glaube, Vertrauen. Zum Beispiel das Vertrauen, dass Jesus mich so verändert, dass ich gerne gehorsam bin. Das Vertrauen, dass Jesus mir einen Blick dafür öffnet, wie er ist, dass ich ihn sehe und weiß, er ist es wert, dass ich ihm gehorsam bin. Glaube gefällt ihm. Maria hat sich nach einer engen Gemeinschaft mit Gott ausgestreckt. Gott hat sich ja nicht eine x-beliebige Frau dafür ausgesucht. Für seinen Sohn. Genauso wenig wie Gott sich einen x-beliebigen Menschen für die Arche, für die Noah hier, wie heißt es, für die Arche ausgesucht hat. Da hat er Noah ausgesucht. Warum hat er Noah ausgesucht? Steht in der Bibel. Und das Interessante ist, über Noah steht das Gleiche wie über Maria. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Warum? Die Bibel sagt, steht dann weiter, er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. 1. Mose 6, Vers 9. Das heißt wiederum nicht, dass der Noah fehlerfrei war, aber er hat mit Gott gelebt, im Vertrauen auf Gott. Und wer bei Gott sucht, der findet. Noah hat Gnade gefunden, Maria hat Gnade gefunden. Gott hat sich nicht einen x-beliebigen Mann für die Arche ausgesucht und Gott hat sich nicht eine x-beliebige Frau für seinen Sohn ausgesucht, sondern eine, die ihn gesucht hat, die nach enger Gemeinschaft sich ausgestreckt hat. Und wir sind immer noch bei der Frage, warum war Maria gehorsam? Antwort, weil sie Gott gesucht und gefunden hat. Weil sie Gott gesucht hat, wie ist er, wer ist Gott? Und das, was sie von Gott erfahren hat, was sie von Gott wusste, hat ihr gesagt, Gott ist es wert, dass du ihm gehorsam bist hierin. Weil sie Gott kannte. Deshalb wusste sie, dass Gott jeden Gehorsam wert ist. Darum war sie gehorsam. Wisst ihr, Gehorsam ist nichts, was dem einen in die Wiege gelegt ist und dem anderen nicht. Ich weiß, manchen Leuten fällt es leichter, gehorsam zu sein, manchen fällt es schwerer, aber an sich ist es nicht unbedingt nur in die Wiege gelegt. Du kannst dich entschuldigen und sagen, ich bin halt ein rebellisches Wesen. Darum geht es ja nicht. Gehorsam ist die natürliche Frucht daraus, dass du Gott kennst. Wenn du Gott kennenlernst, wirst du gehorsam. Es geht gar nicht anders. Wenn es dir an einem Punkt schwerfällt, Jesus gehorsam zu sein, dann stell ihm doch diese Frage. Jesus, woran liegt es, dass du mir an diesem Punkt nicht wertvoller bist als mein Wille? Zeig's mir. Was habe ich an dir noch nicht erkannt, dass ich denke, meins ist besser als deins? Such Jesus und du wirst ihn noch besser kennenlernen. Und zwar genau an dem Punkt, wo du es brauchst, damit du gehorsam sein kannst. Und dann wirst du auch in diesem Punkt erkennen, dass es wert ist. Und dann wird sich ein neuer Punkt in deinem Leben zeigen. Und dann geht es wieder von vorn los. Fragst du wieder Jesus, warum? So will ich das jedenfalls leben. Damit bin ich hier am Ende. Mir fällt es nicht immer leicht, das zu tun, was Jesus mir vor die Füße legt. Das kannst du wissen. Und ich duck mich manchmal weg. Ich bin von meinem Naturell eher... Ich drücke mich gerne vor Verantwortung. Und ich duck mich manchmal weg in Situationen, wo ich eigentlich kämpfen sollte. Weil da, wo es unbequem wird, denkst, boah, soll das mal andere machen. Da gebe ich lieber einem anderen recht, weil ich denke, damit es mir nicht unbequem wird. Und Jesus, was sagt Jesus? Soll dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Go for it. Das ist eine Herausforderung, der ich immer wieder stehe. Mir scheint es manchmal viel besser, mein Ding zu machen, als Jesus zu fragen. Und Schuld daran ist nie die Situation. Schuld daran sind auch nicht die Gene. Schuld daran ist auch nie die Erziehung. Und Schuld ist auch nicht Jesus. Die einzige Sache ist, ich darf aber Jesus fragen, woran liegt es denn? Enge Gemeinschaft mit Jesus. Jesus, woran liegt es, dass du mir an diesem Punkt nicht wertvoller bist als mein eigener Wille? Jesus, was habe ich von dir noch nicht erkannt, dass mir meins wichtiger scheint als deins? Und Jesus antwortet nicht lieber als auf so eine Frage. Ich will gerade beten. Jesus, ich danke dir, dass wenn wir in die Weihnachtsgeschichte reingucken, dass das nicht nur ein Märchen ist, sondern dass das Realität ist und dass das, was wir dort lesen, wie immer, wenn wir dein Wort lesen, ein krasser Anspruch ist. Und ich danke dir, dass du auch nicht mit diesem Anspruch vor uns stehst, sondern dass du mit dem Zuspruch vor uns stehst und uns das zusprichst und uns das versprichst, dass wir dich kennen dürfen. Dass wir alles von dir kennenlernen dürfen, was wir brauchen, um gehorsam zu leben. Und Jesus, du siehst jedes einzelne Herz, wie es jetzt hier sitzt, jedes einzelne Leben, auch meins. Und du siehst die Punkte, an denen es für uns immer wieder spannend ist und an denen wir uns immer wieder rumwinden. Die Punkte, an denen wir nicht wirklich für dich brennen, sondern wo es dann lau wird. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht dafür verurteilst. Ich danke dir, dass du nicht da mit dem Zeigefinger dastehst, sondern dass du mit offenen Armen dastehst und sagst, Mensch, lern mich doch kennen. Ich will dir zeigen, wer ich bin. Du wirst sehen, dass ich jeden Gehorsam wert bin. Jesus, ich danke dir dafür. Wir danken dir, dass du gehorsam warst im Vater im Himmel, in Gethsemane, dass du ans Kreuz gegangen bist und du hast uns mit deinem Gehorsam geehrt. Herr, wir wollen dich mit Gehorsam ehren, weil wir wissen, dass du es wert bist. Danke dafür. Amen. Und es segne dich und es behüte dich, Gott der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geh in seinem Frieden und im Vertrauen, er ist es wert, ihm zu folgen. Amen.